Ihr dürft mit mir die Bibel aufschlagen im Galaterbrief. In den letzten Bibelstunden habe ich versucht, euch Stück für Stück in den Brief hineinzunehmen, in der allgemeinen Einleitung, was mein persönliches Anliegen betraf, in der speziellen Einleitung, was die Botschaft dieses Briefes bedarf. Und dann sind wir in der letzten Bibelstunde am Ende in die Gliederung hineingegangen. Also ich habe versucht, euch die Gliederung aufzuzeigen, wie dieser Brief aufgebaut wird und wie dieser rote Faden durch den Galaterbrief sich durchzieht. Ich möchte heute das weiterführen und das beenden und das in einer Art und Weise. Heute machen wir ein Experiment. Ich möchte einmal mit euch durch den Brief durchgehen und ich sehe gerade, Paul, du bist da. Ich freue mich. Entschuldigung, mein Herz ist schon gehüpft. Ich habe gar nicht mit dir gerechnet, deswegen. Ich habe gerade für dich zu Hause gebetet und du bist hier. Ja. So hat der Herr das Gebet erhört, oder? Entschuldigung. Ja. Also, konzentrieren. Durch den Brief durchzugehen, ein Experiment, und indem wir jeweils... Es sind drei Teile im Galaterbrief, ich zeige es euch gleich. Und dass wir jeweils, bevor ich einen Teil erkläre, wir diese zwei Kapitel hören. Milea hat sich angeboten, das vorzulesen. Ich bin sehr, sehr dankbar, dann wird es auch verständlich. Und dann, wir hören die zwei Kapitel, dann erkläre ich es euch, dann hören wir wieder zwei Kapitel, dann erkläre ich das, was drin steht, dann hören wir nochmal zwei und dann sind wir einmal komplett durch den Galaterbrief durch. Und warum ich das unbedingt machen möchte, ist, dass bevor wir in die Einzelheiten gehen, und da sind wirklich viele kostbare Perlen, die erklärt, betrachtet und poliert werden müssen, dass wir das Ganze vor Augen haben, das Ganze mal gehört und verstanden haben. Ich vermute, dass ihr zu Hause schon mal vorgelesen habt, aber wie gesagt, siebenmal, und das ist jetzt eine weitere Möglichkeit, dazu zu kommen, dass wir es oft lesen und somit den Inhalt heben können. Also das große Ganze ist wirklich wichtig, dass wir das große Ganze verstehen. Was ist das wirklich das Anliegen? Und wie passen die einzelnen Aussagen, Verse, Kapitel, Themen, wie passen sie da alle hinein? Da steckt so viel drin. Paulus, geleitet durch den Heiligen Geist, verfolgt ein Ziel und hat eine Stoßrichtung. Und die möchte ich so gut wie möglich herausarbeiten und uns ans Herz legen und wie eine Brille aufziehen, damit wir nachher die Auslegung recht tun können und einordnen und auch dann, damit ihr prüfen könnt, ob es sich so verhielt. So, bevor wir starten, Harry, zeigst du mir mal die Folie. Wir haben eben diese drei Teile. Vielleicht springst du zu dieser, jawohl, vielen Dank. Wir haben diesen roten, berühmten roten Faden, den ich immer liebe. Das heißt, es gibt eine Botschaft, die sich durchzieht. Kapitel 1 bis 2, Kapitel 3 bis 4 und Kapitel 5 bis 6. Drei Teile im Hebräerbrief. Und jeder Einzelteil hat eine Funktion, die eben zu dem großen Ganzen dazu beiträgt. Und bevor wir jetzt, oder ich euch wiederhole, und ich habe ja das letzte Mal die Kapitel 1 und 2 schon mal kurz zusammengefasst, und ich hole euch noch ganz kurz da ab, hören wir. Milea liest uns die ersten zwei. Ihr könnt es gerne in eurer Bibel mitlesen. Sie liest aus der Elberfelder CLV. Falls ihr eine Elberfelder 2006 habt, ihr werdet merken, vielleicht ein, zwei Stellen wird sich etwas anders anhören, weil die Formulierungen etwas anders sind. Schlachter natürlich nochmal anders. Wenn ihr parallel folgen könnt, tut's. Ansonsten könnt ihr es gerne hören, okay? Dann lasst uns das gemeinsam die ersten zwei Kapitel lesen bzw. hören.
Paulus, Apostel, nicht von Menschen noch durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn aus den Toten auferweckt hat, und alle Brüder, die bei mir sind, den Versammlungen von Galatien. Gnade euch und Friede von Gott, dem Vater, und unserem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herausnehme aus der gegenwärtigen bösen Welt, nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch in der Gnade Christi berufen hat, zu einem anderen Evangelium umwendet, das kein anderes ist, nur dass einige da sind, die euch verwirren und das Evangelium des Christus verdrehen wollen. Aber wenn auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium verkündigte, außer dem, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Wie wir zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wieder, wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündigt, außer dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. Denn suche ich jetzt Menschen zufriedenzustellen oder Gott? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefallen wollte, so wäre ich Christi Knecht nicht. Ich tue euch aber kund, Brüder, dass das Evangelium, das von mir verkündigt worden ist, nicht nach dem Menschen ist. Denn ich habe es weder von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch Offenbarung Jesu Christi. Denn ihr habt von meinem ehemaligen Wandel in dem Judentum gehört, dass ich die Versammlung Gottes über die Maßen verfolgte und sie zerstörte und in dem Judentum zunahm über viele Altersgenossen in meinem Geschlecht, indem ich übermäßig ein Eiferer für meine väterlichen Überlieferungen war. Als es aber Gott, der mich von meiner Mutter Leib an abgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn unter den Nationen verkündigte, ging ich sogleich nicht mit Fleisch und Blut zu Rate und ging auch nicht hinauf nach Jerusalem zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern ich ging fort nach Arabien und kehrte wieder zurück nach Damaskus. Darauf, nach 3 Jahren, ging ich nach Jerusalem hinauf, um Kephas kennenzulernen, und blieb 15 Tage bei ihm. Ich sah aber keinen anderen der Apostel, außer Jakobus, den Bruder des Herrn. Was ich euch aber schreibe, siehe vor Gott, ich lüge nicht. Darauf kam ich in die Gegenden von Syrien und Sizilien. Ich war bei den Versammlungen von Judäa, die in Christus sind, von Angesicht unbekannt. Sie hatten aber nur gehört, der uns einst verfolgte, verkündigt jetzt den Glauben, den er einst zerstörte, und sie verherrlichten Gott an mir. Darauf, nach 14 Jahren, zog ich wieder nach Jerusalem hinauf mit Barnabas und nahm auch Titus mit. Ich zog aber hinauf infolge einer Offenbarung und legte ihnen das Evangelium vor, das ich unter den Nationen predige, im Besonderen aber den Angesehenen, damit ich nicht etwa vergeblich laufe oder gelaufen wäre. Aber auch Titus, der bei mir war, wurde, obwohl er ein Grieche war, nicht gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Es waren aber der neben eingeführten falschen Brüder wegen, die neben eingekommen waren, um unsere Freiheit auszukundschaften, die wir in Christus Jesus haben, damit sie uns in Knechtschaft brächten, denen wir auch nicht eine Stunde durch Unterwürfigkeit nachgegeben haben, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch verbliebe. Von denen aber, die in Ansehen standen, was irgend sie auch waren, das macht keinen Unterschied für mich. Gott sieht keines Menschen Person an. Denn mir haben die Angesehenen nichts hinzugefügt, sondern im Gegenteil, als sie sahen, dass mir das Evangelium der Vorhaut anvertraut war, wie Petrus das der Beschneidung. Denn der in Petrus für das Apostelamt der Beschneidung gewirkt hat, hat auch in mir in Bezug auf die Nationen gewirkt. Und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben ist, gaben Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen angesehen wurden, mir und Barnabas die Rechte der Gemeinschaft, damit wir unter die Nationen, sie aber unter die Beschneidung gingen. Nur, dass wir der Armen gedenken sollten, was ich mich auch zu tun befleißigt habe. Als aber Kephas nach Antiochien kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, weil er dem Urteil verfallen war. Denn bevor einige von Jakobus kamen, hatte er mit denen aus den Nationen gegessen. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, da er sich von denen aus der Beschneidung fürchtete. Und mit ihm heuchelten auch die übrigen Juden, sodass er selbst Barnabas durch ihre Heuchelei mit fortgerissen wurde. Aber als ich sah, dass sie nicht den geraden Weg nach der Wahrheit des Evangeliums wandelten, sprach ich zu Kephas vor allen: Wenn du, der du ein Jude bist, wie die Nationen lebst und nicht wie die Juden, wie zwingst du denn die Nationen, jüdisch zu leben? Wir, von Natur Juden und Nichtsünder aus den Nationen, aber wissend, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus. Auch wir haben an Christus Jesus geglaubt, damit wir aus Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht aus Gesetzeswerken, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt werden wird. Wenn wir aber, indem wir in Christus gerechtfertigt zu werden suchen, auch selbst als Sünder befunden worden sind, ist also Christus ein Diener der Sünde? Das sei ferne. Denn wenn ich das, was ich abgebrochen habe, wieder aufbaue, so erweise ich mich selbst als Übertreter. Denn ich bin durch das Gesetz dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt lebe im Fleisch, lebe ich durch den Glauben, durch den an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich mache die Gnade Gottes nicht ungültig, denn wenn Gerechtigkeit durch Gesetz kommt, dann ist Christus umsonst gestorben.
Vielen Dank. Zwei Kapitel, so schnell geht es. Wer mit einer oder in einer anderen Übersetzung gerade Paralleles mitgelesen hat, auf einen Schlag zweimal das schon gelesen. So habt ihr vergleichen können, hören können, vielleicht von den Formulierungen, aber das ist der erste Teil, Kapitel 1 bis 2. Um was geht's? Ich fasse kurz zusammen. Muss schnell wechseln, gell? Das war jetzt zu viel. Ja, jetzt kommt's gleich. Also, das, was jetzt kommt, also das, was wir gerade gelesen haben, es geht um das Evangelium des Christus. Paulus entfaltet und in diesen zwei Abschnitten stellt er das Evangelium vor. Er stellt sich selbst als der Apostel des Evangeliums vor. Das sind die ersten fünf Verse, die wir gerade gelesen haben. Da geht es um sein Apostelamt. Eigentlich ein klassischer Einstieg, ein Briefkopf, aber doch so verfasst, dass er sich selbst darin vorstellt und somit das ganze Thema mit hineinnimmt und in gewisser Weise schon alles hineinpackt, was er im Brief entfalten möchte und sagen möchte. Wenn wir es heute schaffen, werden wir da schon hineingehen und die ersten fünf Verse auch miteinander studieren. Aber soweit, das ist der Apostel des Evangeliums, die ersten fünf Verse. Dem folgt dann der Angriff auf das Evangelium. Sofort steigt er in das Thema hinein, ohne Lob und ohne Schmeichelei. Es steht viel auf dem Spiel, es ist ernst und er beginnt und nennt den Grund eigentlich für den Brief. Und der Grund ist, das Evangelium des Christus wird angegriffen, die Gemeinden in Galatien werden verwirrt und das Evangelium wird umgekehrt, verdreht, wieder versucht, von dem Evangelium wegzubringen. Und er sagt das gleich am Anfang und so wissen wir, um was geht es eigentlich? Das Evangelium des Christus wird umgekehrt. Um das dann weiter zu entfalten bzw. zu verteidigen, erklärt er es. Und das Erste, was er dann macht, ist, dass er sagt, ich erkläre euch, woher das Evangelium, das ihr gehört habt, kommt. Er spricht von der Quelle des Evangeliums. Und das ist ganz, ganz wichtig. Er argumentiert und macht deutlich, das ist keine menschliche Theologie, das ist nichts von Menschen ausgedacht. Darum ist es so gefährlich, es zu verwerfen. Die Quelle ist Jesus Christus selbst. Paulus hat sich das eben nicht ausgedacht oder von Menschen gelernt, sondern es ist, er spricht über die Quelle des Evangeliums. Von wem hat es empfangen, das, was er in Galatien gelehrt hat? Von daher ist das ein sehr, sehr wichtiger und entscheidender Punkt, woher kommt dieses Evangelium. Aber er bleibt da nicht stehen, er sagt, auch wenn ich es eben nicht von Menschen habe, so heißt es nicht, dass es etwas komplett anderes ist. So, das ist das gleiche Evangelium, das Jesus Christus auch den anderen Aposteln anvertraut hat. Und sie haben dieses Evangelium, das Paulus gepredigt, haben es bestätigt. So, Kapitel 2, die Verse 1 bis 10, da geht es um die Bestätigung des Evangeliums. Das ist bestätigt worden, nicht nur von Jesus selbst, sondern eben auch von den Aposteln aus Jerusalem, weil das war die Gemeinde oder das waren die Säulen, das waren die Autoritäten. Und wenn man für die Gemeinden, was wichtig, daher zu prüfen, ist, was Paulus da predigt, ist es etwas anderes oder nicht? So, und als Letztes, und da kommt er zu einem ersten Höhepunkt, so in diesem ersten Teil, er spricht über den Inhalt des Evangeliums, über die Wahrheit des Evangeliums. Was ist dieses Evangelium? Und da, auch hier, ich betone das immer wieder, in diesem Brief geht es nicht in erster Linie darum, dass Paulus erklärt, wie man zum Glauben kommt. Und was die Rechtfertigung ist, das heißt, dass wir aus Glauben gerechtfertigt ist. Also es geht nicht nur um die Bekehrung, sondern Paulus spricht darum im Galaterbrief, wie bleibt man in diesem Evangelium? Ein Leben, in dem Fall Petrus wandelt nicht gemäß der Wahrheit des Evangeliums und wendet sich da ab und kehrt zurück und verhält sich eben so, dass Paulus aufstehen muss und das Evangelium verteidigen muss. Und er erklärt anhand von diesem Beispiel, dass Verdrehens und Verwirrens von Petrus und sogar Barnabas und erklärt in diesen Versen, Kapitel 2, die Verse 11 bis 21, auf eine herrliche Art und Weise den Inhalt des Evangeliums. Da freue ich mich schon sehr, das mit euch intensiver durchzugehen und das zu betrachten. Das ist der erste Teil und das kompakt geht es um das Evangelium des Christus. Ganz wichtig. Es gibt viele Evangelien. Viele Menschen, auch heute, tauchen immer wieder irgendwelche Evangelien. Man sagt, guck mal hier, gibt es noch ein Thomas-Evangelium und noch ein Petrus-Evangelium. Das heißt, irgendjemand hat es geschrieben und da diese Pseudonyme gestellt. Und Menschen lesen es auch heute und sagen, hier, es gibt noch eine Zusatzoffenbarung, es gibt noch etwas anderes. Und wenn man genau schaut, dann ist es ein anderes Evangelium. Hier geht es um das Evangelium des Christus. Und ganz, ganz wichtige zwei Kapitel als Einstieg. Bevor wir uns weiter den zweiten Teil anschauen, die Kapitel 3 und 4, hören wir diese zwei, also die Kapitel 3 und 4. Und dann erkläre ich, wie da sich der rote Faden entfaltet. Milea.
O unverständige Galater, wer hat euch bezaubert, denen Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde? Dies allein will ich von euch lernen. Habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder aus der Kunde des Glaubens? Seid ihr so unverständig? Nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden? Habt ihr so vieles vergeblich erlitten, wenn wirklich auch vergeblich? Der euch nun den Geist erreicht und Wunderwerke unter euch wirkt, ist es aus Gesetzeswerken oder aus der Kunde des Glaubens? Wie Abraham Gott glaubte und es ihm zur Gerechtigkeit gerechnet wurde. Erkennt also, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Söhne. Die Schrift aber, voraussehend, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen würde, verkündigte dem Abraham die gute Botschaft zuvor. In dir werden gesegnet werden alle Nationen. Also werden die, die aus Glauben sind, mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Denn so viele aus Gesetzeswerken sind, sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Dass aber durch Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen käme, damit wir die Verheißung des Geistes empfingen durch den Glauben. Brüder, ich rede nach Menschenweise. Selbst an des Menschen Bund, der bestätigt ist, hebt niemand auf oder verordnet etwas hinzu. Abraham aber waren die Verheißungen zugesagt und seinem Nachkommen. Er sagt nicht und den Nachkommen als von vielen, sondern als von einem und deinem Nachkommen, welcher Christus ist. Dieses aber sage ich, einen vorher von Gott bestätigten Bund macht das 430 Jahre danach entstandene Gesetz nicht ungültig, dass es die Verheißung aufhebt. Denn wenn die Erbschaft aus Gesetz ist, so nicht mehr aus Verheißung. Dem Abraham aber hat Gott sie durch Verheißung geschenkt. Warum nun das Gesetz? Es wurde der Übertretungen wegen hinzugefügt, bis der Nachkomme käme, dem die Verheißung gemacht war. Angeordnet durch Engel in der Hand eines Mittlers. Ein Mittler aber ist nicht Mittler von einem, Gott aber ist einer. Ist nun das Gesetz gegen die Verheißungen Gottes? Das sei ferne, denn wenn ein Gesetz gegeben worden wäre, das lebendig zu machen vermöchte, dann wäre wirklich die Gerechtigkeit aus Gesetz. Aber die Schrift hat alles unter die Sünde eingeschlossen, damit die Verheißung aus Glauben an Jesus Christus denen gegeben würde, die glauben. Bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt, eingeschlossen auf den Glauben hin, der offenbart werden sollte. Also ist das Gesetz unser Erzieher gewesen, auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Da aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter einem Erzieher, denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben an Christus Jesus. Denn so viele ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber Christi seid, so seid ihr denn Abrahams Nachkommen und nach Verheißung Erben. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich in nichts von einem Knecht, obwohl er Herr ist von allem, sondern er ist unter Vormündern und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Frist. So auch wir, als wir Unmündige waren, waren wir geknechtet unter die Elemente der Welt. Als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz, damit er die, die unter Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr aber Söhne seid, so hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt, der da ruft, aber Vater. Also bist du nicht mehr Knecht, sondern Sohn, wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Aber damals freilich, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Jetzt aber, da ihr Gott erkannt habt, vielmehr aber von Gott erkannt worden seid, wie wendet ihr euch wieder um zu den schwachen und armseligen Elementen, denen ihr wieder von Neuem dienen wollt? Ihr beachtet Tage und Monate und Zeiten und Jahre. Ich fürchte um euch, dass ich etwa vergeblich an euch gearbeitet habe. Seid wie ich, denn auch ich bin wie ihr, Brüder. Ich bitte euch, ihr habt mir nichts zuleide getan. Ihr wisst aber, dass ich euch einst in Schwachheit des Fleisches das Evangelium verkündigt habe. Und die Versuchung für euch, die in meinem Fleisch war, habt ihr nicht verachtet noch verabscheut, sondern wie einen Engel Gottes nahmt ihr mich auf, wie Christus Jesus. Wo ist nun eure Glückseligkeit? Denn ich gebe euch Zeugnis, dass ihr, wenn möglich, eure Augen ausgerissen und mir gegeben hättet. Bin ich also euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage? Sie eifern um euch nicht gut, sondern sie wollen euch ausschließen, damit ihr um sie eifert. Es ist aber gut, alle Zeit im Guten zu eifern und nicht nur, wenn ich bei euch zugegen bin. Meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen habe, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Ich wünschte aber, jetzt bei euch zugegen zu sein und meine Stimme umzuwandeln, denn ich bin euretwegen in Verlegenheit. Sagt mir, die ihr unter Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht? Denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Magd und einen von der Freien. Aber der von der Magd war nach dem Fleisch geboren, der aber von der Freien durch Verheißung, was einen bildlichen Sinn hat. Denn diese sind zwei Bündnisse, eins vom Berg Sinai, das zur Knechtschaft gebührt, welches Hagar ist. Denn Hagar ist der Berg Sinai in Arabien, entspricht aber dem jetzigen Jerusalem, denn sie ist mit ihren Kindern in Knechtschaft. Das Jerusalem droben aber ist frei, welches unsere Mutter ist. Denn es steht geschrieben, sei fröhlich, du Unfruchtbare, die du nicht gebirst. Brich in Jubel aus und rufe laut, die du keine Geburtswehen hast. Denn die Kinder der Einsamen sind zahlreicher als die Kinder derjenigen, die den Mann hat. Ihr aber, Brüder, seid wie Isaak Kinder der Verheißung. Aber so wie damals der nach dem Fleisch Geborene, den nach dem Geist Geborenen verfolgte, so auch jetzt. Aber was sagt die Schrift? Stoße die Magd und ihren Sohn hinaus, denn der Sohn der Magd soll nicht erben mit dem Sohn der Freien. Deshalb, Brüder, sind wir nicht Kinder der Magd, sondern der Freien.
Vielen Dank. Für mich sind diese zwei Kapitel, Kapitel 3 und 4, gewisserweise das Herzstück vom Galaterbrief. Jetzt nicht nur vom Umfang, sondern auch von der Botschaft. Letztendlich geht es hier darum, dass Paulus, ist blöd, gell, mit dem Switchen, Harry, ja? Aber jetzt passt. Das ist das Herzstück, hier geht es um die Verteidigung des Evangeliums. Nachdem er also das Evangelium des Christus dargestellt hat, kompakt erklärt hat, behandelt er in diesen beiden Kapiteln die Verteidigung des Evangeliums, und zwar vom Alten Testament, eigentlich vom Gesetz. Er geht dahin zurück oder gebraucht das, war nämlich die Geschichte Abrahams, und wir finden das im Buch Mose, vor allem im ersten Buch Mose. Wir sind mittendrin sozusagen im Gesetz Mose, und anhand des Alten Testaments verteidigt er das Evangelium und gebraucht das Alte Testament so, wie man es gebrauchen muss, nämlich gesetzmäßig, wozu Gott das Gesetz gegeben hat. Das Gesetz nach dem Römerbrief ist nicht dazu gegeben, damit wir dadurch gerechtfertigt werden, sondern damit wir erkennen, auf welchem Weg wir gerechtfertigt werden in Christus Jesus. Es bezeugt uns, das Gesetz und die Propheten bezeugen uns die Rechtfertigung allein aus Glauben. Und so geht Paulus zurück und nimmt Abraham und beginnt von Abraham her aufzuzeigen und das Evangelium zu verteidigen, dass es von Anfang an immer aus Glauben war. Gott rechtfertigte von Anfang an Menschen aus Glauben und nicht aus Gesetzeswerken. Und er argumentiert in dieser Weise, er beginnt, und das erste ist Kapitel 3, die ersten 14 Verse, er spricht über den Segen Abrahams. Das ist so grob zusammengefasst, die ersten vier Verse. Als ich so für mich das mehrmals gelesen habe und überlegt habe, wie fasse ich das in einem Satz zusammen? Ich könnte Haufen Überschriften dafür finden, um den Inhalt da zusammenzufassen. Ich habe mich irgendwo mal entschieden, weil ich tendiere dazu, eine Überschrift zu machen und dann eine Unterüberschrift zu machen und nochmal, weil es inhaltlich wirklich alles passen würde. Aber ich dachte, wie funktioniert dieser Abschnitt? Was ist so sein erster Anliegen? Und er beginnt damit und sagt: Wie kommen wir zu dem Segen Abrahams? Gott hat doch den Abraham aus den Völkern herausgeholt und hat gesagt, in dir werden gesegnet alle Nationen, oder? Und ab da beginnt diese Geschichte des Segens. Und die Frage ist, wie kommt man unter den Segen Abrahams? Und Paulus beginnt es zu entfalten, den Segen Abrahams, und zeigt auf, dass Abraham aus Glauben gesegnet wurde und dass alle, die im Glauben sind, mit dem Abraham gesegnet werden, nicht aus Gesetzeswerken. Und dann argumentiert er, zeigt auf, dass es wirklich von Anfang an schon immer so war. Und da gibt es eine Aussage, die werden wir uns genau anschauen. Für viele ist das verwunderlich. Und die lesen sowas zum ersten Mal oder haben den Eindruck, ihr wahrscheinlich nicht. Ich kann mich erinnern, vor kurzem, oder ist das doch ein bisschen länger her, für mich gefühlt, vor kurzem saß ich mit Geschwistern am Tisch und las und sprach über diese Themen. Und ich las in Kapitel 3, Vers 8 vor, da heißt es, denn die Schrift, voraussehend, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen werde, verkündigte dem Abraham die gute Botschaft voraus. Hey, die sind schier vom Stuhl gefallen. Wie? Die Schrift, das Wort Gottes, hat dem Abraham das schon voraus verkündigt. Und dann ratet sie, aber die Schrift gab es da noch gar nicht, oder? Dass man da ist und dann hat schon die gute Botschaft voraus verkündigt. Abraham kannte das Evangelium schon voraus. Und da, manche waren so perplex und so überrascht. Und das lohnt sich, dass wir das auch dann genauer anschauen, was für eine Schrift hat Abraham gehabt, dass er das schon, was wir glauben, damals schon geglaubt hat. Liebe Geschwister, Paulus' Argumentation ist, der Segen kommt zu uns, wenn wir das Gleiche glauben, was Abraham geglaubt hatte. Wenn wir sagen, im Alten Testament konnten sie nicht glauben und deswegen mussten sie durch das Gesetz gerettet werden, dann haben wir die Geschichte Abrahams nicht wirklich verstanden. Und warum Gott mit dem Abraham das tat, wie er es tat und zu dem Zeitpunkt. Denn das Gesetz kam 430 Jahre später. Das erklärt Paulus. Das heißt, das ist dann der zweite Abschnitt. Aber die Frage ist, wie bekommen wir unter den Segen Gottes? Und Paulus macht deutlich, das hat was mit dem Glauben zu tun. Und wir müssen das Gleiche glauben, was Abraham geglaubt hat. Was hatte Abraham eigentlich geglaubt? Was hat die Schrift ihm verkündigt? Das sind die ersten vier Verse. Der Segen Abrahams und der Segen Abrahams nochmal zusammen, allein aus Glauben. Das ist die erste Runde. Er startet natürlich Kapitel 3, Vers 1. Ich habe das als Schlüsselvers für diesen Abschnitt genommen. Da heißt es, unverständige Galater. Wer hat euch bezaubert, den in Jesus Christus vor Augen gemalt wurde? So, wer hat euch da verzaubert? Wer hat euch verblendet? Euch hat man doch Christus vor Augen gemalt. Und was ist der Inhalt von Christus? Und er sagt, irgendwie unverständlich. Und er will diesen Unverstand korrigieren, wieder neu ausrichten. Und er beginnt, da wo man beginnen muss, er beginnt wieder bei Abraham. Wo war das? Ich glaube, bei der Predigt über den Johannesbrief, als wir die Stellen in Jesaja miteinander angeschaut haben, sagt Gott durch Jesaja, erinnert euch, woher ihr hier kommt, aus welchem Felsen wurdet ihr gehauen? Und dann sagt er, aus Abraham. Welche Mutter hat euch geboren? Sarah. Wie seid ihr überhaupt zu einer großen Nation geworden? Und Gott erinnert sich, ihr müsst zurück, an diesem Punkt müsst ihr kommen. Da habe ich angefangen, mir ein Volk zu erwählen. Da habe ich angefangen, mir ein Volk zu erretten. Und zu heiligen. Und wie habe ich es getan? Wie habe ich begonnen? Das ist wichtig und das macht Paulus. Er geht zurück an diesen Felsen, aus diesem Felsen dann das Volk Gottes herausgehauen wurde. Und da muss man diesen Anfang anschauen. Das macht er hier in diesen ersten vier Versen. Und dann zeigt er auch schon gleich, und da kommen diese Aussagen, denn alle, Vers 10, denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, die sind oder in dem Fluch. So, er stellt den Glauben als Gegensatz zum Gesetz. gesegnet mit Abraham bedeutet, unter dem Glauben zu sein. Und das ist der Segen. Unter dem Gesetz zu sein, bedeutet, unter dem Fluch zu sein. Das ist eine steile und wirklich ernste Aussage, die muss er natürlich begründen. Und das tut er dann. Aber dann kommt die nächste Aussage. Vers 12 ist für mich der Vers schlechthin. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben. Das Gesetz ist nicht aus Glauben. Glaube und das Gesetz sind zwei verschiedene Dinge. Die sind nicht miteinander vereinbar. Um das zu erklären, um das zu verteidigen, denn letztendlich ist das die Argumentation von der Schrift, Gott hat sein Volk von Anfang an in Abraham durch Glauben erwählt und nicht aus Gesetzeswerken. Und warum? Bei Abraham geht es um Glauben, das wissen wir alle. Die Missy kommt nach Hause, oh Mann, jetzt habe ich schon wieder gesagt, Entschuldigung, und erzählt, wir hatten Abraham. Und die kommt immer wieder und sagt, wir haben Abraham. So viel zu lernen vom Abraham. Das ist Grundlage, ich verstehe es, das ist Grundlage unseres Glaubens, das Verständnis, wie wir vor Gott gerechtfertigen. Um das zu erklären, geht es weiter, schreibt Paulus die nächsten Verse, das sind die Verse 15 bis 29. Und hier geht es um die Nachkommenschaft Abrahams. Das heißt, der Segen Abrahams aus Glauben. Und jetzt ist die Frage, wer bekommt diesen Segen Abrahams? Und er beschreibt, und Paulus geht darauf ein und sagt, es geht um die Nachkommenschaft, es geht um die Linie der Verheißung. Wer wird Erbe davon werden? Wer bekommt das eigentlich, diese Gerechtigkeit allein aus Glauben? So argumentiert er und geht durch und zeigt, was ist diese Nachkommenschaft? Und ein Schlüsselvers oder zwei lese ich euch vor, Vers 16 nochmal, schaut mal. Dem Abraham aber wurde die Verheißung zugesagt und seiner Nachkommenschaft. Die Verheißung, allein aus Glauben, wurde Abraham und seiner Nachkommenschaft zugesagt. Und das ist die spannende Frage. Welche Nachkommenschaft? Wer gehört dazu? Er sagt weiter, er spricht. Und seine Nachkommen, nicht wie bei den vielen, sondern bei dem einen Nachkommen. Und das ist der Christus. Und hier bringt Paulus Und bringt auf die Schnelle, so schnell das zusammen, nämlich das Evangelium, das Abraham gehörte, allein aus Glauben, und zieht die Linie und sagt, der Nachkomme, durch den dieser Segen kommen wird, ist Christus. So eine Spanne macht Paulus da und zeigt, durch wen, was bedeutet dieser Glaube? Er erklärt diese Nachkommenschaft, wer bekommt den Segen? Und wiederum innerhalb dieser Argumentation, dass die Nachkommenschaft aus Glauben gesegnet wird und wer dazu alles gehört, auch das werden wir Vers für Vers durcharbeiten, wer alles da dazu gehört, flechtet er immer wieder die Argumentation oder eben das Problem der Galater und er sagt aber, was ist die Funktion vom Gesetz? Wenn es von Anfang an von Gott immer um den Glauben ging und nie ums Gesetz, dass der Mensch aus Glauben gerechtfertigt und nicht aus Gesetz. Im Gegenteil, wenn das Gesetz der Fluch ist und uns unter den Fluch stellt, warum hat Gott überhaupt das Gesetz gegeben? Was hat es mit diesem Gesetz auf sich? Und liebe Geschwister, das ist der Hackpunkt, das ist so der entscheidende Punkt. Wenn man hier das nicht richtig versteht, dann wird man das tun, was Paulus gesagt hat, dann richtet man das immer wieder auf. Wir müssen uns über den Zweck und die Funktion des Gesetzes im Klaren werden. Was ist die Funktion des Gesetzes? Vers 19, schaut nochmal mit mir. Was soll nun das Gesetz? Das ist die entscheidende Frage. Wenn die Verheißung aus Glauben kommt, was hat es mit diesem Gesetz auf sich? Und das erklärt er. Das ist so entscheidend. Was hat es mit diesem Gesetz auf sich? Für mich mit die klarsten, prägnantesten Verse, um die Funktion und des Gesetzes zu erklären. Ich möchte eins schon vorlesen, da es keine Überraschung ist und ihr die Intention schon versteht und kennt. Schaut mal, er erklärt doch, wir haben es gerade gelesen, dass das Gesetz ein Zuchtmeister, also ein Lehrer auf Christus ist. Und jetzt ist dann die Frage, ich habe euch da in der vorletzten oder letzten Bibelstunde etwas vorgelesen. Ein Mann erklärt, dass uns das Gesetz zu Christus treibt und dadurch wir natürlich Sünde erkennen und erkennen, wir brauchen ihn. Und das ist in gewisser Weise ist das genau das, was das Gesetz tut. Es überführt uns von Sünde und wir sagen, wir brauchen das Gesetz. Ein Mensch kommt zu Christus und durch Glauben an Jesus wird er gerechtfertigt und bekommt das ewige Leben. Und dann sagt man, jetzt braucht man das Gesetz immer und immer wieder, damit es uns immer wieder zu Christus treibt. Und jetzt liest man mit mir Vers 25, was die Schrift sagt. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister. Das ist Gottes Wort. Nachdem das Ziel erreicht, nachdem der Lehrer seine Funktion erfüllt hat, ist er fertig. Und dann sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister. Und nicht, ja, wir brauchen ihn trotzdem. Sonst gehen wir nicht zu Christus. Die Lösung dafür wird dann in Kapitel 5 bis 6 uns gezeigt. Und wir werden es auch gleich lesen. Aber das ist, was Paulus aufzeigt. Er sagt, was hat es mit dem Gesetz auf sich? Es kam und hat eine Aufgabe gehabt. Und es hat diese Aufgabe erfüllt und die ist erledigt. Für all die, die zum Glauben gekommen sind, die in Christus Jesus sind, ist diese Aufgabe erledigt. Für all die, die im Glauben nicht sind, da muss dieser Zuchtmeister noch arbeiten. Aber für die, die mit Abraham jetzt gesegnet sind, sind nicht mehr unter dem Gesetz. Dieser Abschnitt ist wirklich, ich werde es wahrscheinlich bei jedem Abschnitt sagen, aber der ist wirklich sehr wichtig. Der ist sehr zentral. Hier bekommen wir wirklich gute Erklärung. Dann geht er weiter und das ist wunderbar, es führt uns in das nächste Kapitel hinein. Das nächste, was er macht, er zeigt auf, er sagt, okay, der Segen Abrahams kommt aus Glauben. Dann sagt er, wer bekommt diesen Segen Abrahams? Er sagt, seine Nachkommenschaft. Wer ist diese Nachkommenschaft? Wer ist die Nachkommenschaft Abrahams? Und jetzt kommt Paulus zu dieser gewaltigen Aussage. Das sind Söhne Gottes, das sind Kinder Gottes. Er spricht jetzt in diesem Abschnitt und sagt, die in der gleichen Art und Weise in der Verheißung Abrahams leben und durch ihn gezeugt werden, nämlich nach dem Geist und nicht nach dem Fleisch. Das sind Kinder Gottes, das sind Söhne Gottes. Schaut mal, nur als Beispiel. Als Beispiel Vers 6. Oh, ihr habt schon gerechnet, ich werde kurz gucken, dann würde ich sagen, ein bisschen vorher lesen. Ab Vers 3. So waren auch wir, als wir Unmündige waren, unter den Elementen der Welt versklavt. Was das bedeutet, auch das werden wir uns anschauen, auch wichtig. Als aber die Fülle der Zeit kam, oh, das sind so herrliche Verse, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. So entweder bist du unter dem Gesetz, dann bist du nicht Sohn. Wisst ihr, was dann du bist? Sklave. Wenn du unter dem Gesetz bist, bist du Sklave. Bist du aber nicht unter dem Gesetz, bist du Sohn. Okay? Ich denke, wenn ich euch die Wahl stelle, was willst du lieber sein? Natürlich Sohn und Tochter. Söhne und Töchter. Ist offensichtlich, weil es gibt einen Unterschied. Und wenn wir nicht unter dem Gesetz sind, sind wir Söhne. Und dann kommt diese herrliche Aussage, Vers 6, weil ihr aber Söhne seid, also Kinder Gottes, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der ruft, aber Papi, aber Vater. Das, was wir vom Römerbrief kennen, der Geist Gottes zeugt unserem Geist, sagt, aber lieber Papa. Das heißt, dann, das ist etwas anderes. Unter dem Gesetz ist ein Sklave. Kein Geist. Unter der Verheißung, unter dem Glauben, Kind Gottes, Empfang des Geistes, Besitz des Geistes. Warum ist es so wichtig? Weil das hat was mit dem Leben dann zu tun. Wie leben wir dann? Wer ist unser Zuchtmeister? Wenn du ein Kind Gottes bist, wer wird dein Zuchtmeister werden? Nicht mehr das Gesetz, sondern der Geist. Durch Geist geleitet, deswegen sagt Paulus im Römerbrief, die durch den Geist Gottes geleitet sind, die sind seine Söhne, seine Kinder. Das heißt, wer durch den Geist nicht geleitet wird, ist kein Kind Gottes. Und die Bibel zeigt auf, entweder bist du durchs Gesetz geleitet oder du bist ein Geist geleitet. Wir werden nicht vom Gesetz in einen luftleeren, freien Raum gerettet, in dem jeder machen kann, was er will. Wir werden unter eine neue Gesetzmäßigkeit gerettet und gestellt, und zwar unter die Gesetzmäßigkeit des Geistes. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann hast du den Geist Gottes. Wenn du den Geist Gottes hast, er wird dich leiten. Darum geht's. Und was ist das Problem von den Galatern? Sie denken, ja, aus Gesetzeswerken werden wir nicht gerechtfertigt, nicht durchs Gesetz. Aber durchs Gesetz müssen wir geleitet werden. Und Paulus sagt, nein, ihr unverständigen Galater. Das hat was mit dem Geist Gottes zu tun, hat nichts mit dem Gesetz zu tun. Doch, wir müssen durchs Gesetz halten. Nein, müssen wir nicht. So argumentiert er diese drei in diesem Kapitel. Er geht aber noch weiter, wir haben ja noch einen Punkt. Jetzt kommt ein Abschnitt ab Vers 11. Ich lese es nur mal kurz vor, da heißt: Ich fürchte um euch, ob ihr nicht etwa vergeblich an euch gearbeitet habe. Und Vers 20 heißt es: Ich wünsche aber, jetzt bei euch anwesend zu sein und meine Stimme zu wandeln, denn ich bin wegen euch im Zweifel. So, dieser Abschnitt, dann äußert Paulus seinen Zweifel über die Galater. Haben sie es wirklich verstanden, was es bedeutet, ein Kind Gottes zu sein? Was es bedeutet, wirklich aus dem Gesetz, haben sie das Gesetz wirklich verstanden, was es bedeutet, ein Nachkomme Abrahams zu sein? Und er sagt, ich zweifle, ob ihr es wirklich verstanden habt. Habe ich wirklich vergeblich gearbeitet? So, das sind die Verse, und da drückt er seinen Zweifel aus. Und dann ein Punkt noch in diesem Abschnitt, und der ist auch wirklich herrlich. Jetzt am Wochenende war ich unterwegs mit einer Gemeinde, haben wir eine Freizeit gehabt, und danach abends ist ein Ehepaar geblieben und wollte mit mir unbedingt reden, in diesen Dingen Verständnis suchen. Und als ich in diese Verse gelesen habe, das sind wirklich Lampen aufgegangen. Also als ob diese Bibelstellen neu waren. Das fand ich so süß. Das ist aber eine gute Stelle. Und haben dann gemalt. Das sind herrliche Stellen. Paulus beginnt diesen Teil, und da, jetzt geht es um Folgendes, vom Gedankengang. Er sagt, okay, schaut mal, aus Glauben, nicht aus dem Gesetz. Die Nachkommenschaft durch den Geist, nicht durchs Gesetz. Dann, nachdem er die Zweifel geäußert hat, kommt er nochmal dazu und sagt, okay, ich mache euch ein Beispiel. Wie verwenden wir das Gesetz? Wie lesen wir das Gesetz? Wir können nicht einfach sagen, und das machen viele Christen, wir sind jetzt im Neuen Testament, das Alte Testament gilt ja uns ja nicht, weil das Gesetz uns nicht gilt. Wir können nicht den größeren Teil der Schrift einfach verwerfen und sagen, damit haben wir ja nichts zu tun, das hat noch was mit den Juden zu tun. Nein. Sondern Paulus erklärt, wie lesen wir denn das Gesetz? Und er zeigt auf und sagt, wenn wir das Alte Testament, in dem Fall das Gesetz, richtig lesen, dann werden wir von vornherein schon verstehen, dass es immer zwei Bündnisse gab, dass es immer zwei Völker gab und dass Gott immer schon gesagt hatte, dass nur die, die aus Glauben sind, Erben sein werden, nie die, die aus dem Fleisch sind. Schaut mal Kapitel 4, Vers 21. Sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt. Hört ihr das Gesetz nicht? Ein sehr wichtiger Satz. Das trifft in gewisser Weise das Kernproblem der Galater. Was wollen sie? Unter dem Gesetz sein. Das ist ihr Problem. Sie wollen unter dem Gesetz sein. Und er sagt, sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt. Versteht ihr das Gesetz nicht? Hört ihr nicht hin, was das Gesetz sagt? Und so entfaltet er, und auch das wird eine köstliche Speise werden für uns, dieses Studium dieser Verse. Er zeigt auf, dass man unterscheiden muss zwischen Israel nach dem Fleisch und einem Israel nach dem Geist. Kinder, die nach dem Fleisch unter dem Gesetz sind, und Kinder, die aus der Verheißung unter dem Glauben sind. Und er wird dann aufzeigen und sagen, und schaut mal, was sagt schon das Gesetz? Wer wird erben? Ein Sklave wird nicht erben. Nur ein Kind der Verheißung wird erben. Von Anfang an war das so, dass ein Sklave nicht erben wird. Sonst hätte Gott ja Isaak nicht zeugen müssen. Ismael hätte doch gereicht. Aber Ismael war doch ein Kind von einer Magd, einer Sklavin. Abraham hat ihn ja auch gezeugt, aber nach dem Fleisch. Also könnte man noch sagen, und Abraham ging doch zu Gott und sagte, Gott, hab's hingekriegt. Vielen Dank. Jetzt segne ihn und gib ihm alles. Und Gott sagt nein. Abraham nein. Ein Kind der Verheißung, ein Kind des Glaubens. Darum musste Abraham in seiner Fleisch erschwachen, oder ihr versteht, was ich meine, die Sarah auch. Sie mussten an den Punkt kommen, an dem sie selber nicht zeugen konnten. Und dann hat Gott aus Glauben ihnen ein Nachkommen gegeben und sagt, das ist ein Kind der Verheißung, das ist mein Volk. Und da geht es sogar so weit, und das ist sehr, er sagt, der andere muss sogar gehen, oder? Für viele, die das Alte Testament lesen, wie kann Gott nur, die Armen müssen in die Wüste, verdursten da, was ist das für ein Gott? Paulus sagt, versteht ihr nicht, warum Gott das alles so gemacht hat? Es hat alles einen bildlichen Sinn, so viel. Da steht eigentlich allegorischen Sinn. Für viele ist das ja das Wort des Grauens, Allegorie. Man darf die Bibel doch nicht allegorisch auslegen. Man kann damit viel falsch machen, ja. Aber Paulus sagt, das hat einen allegorischen Sinn. Das hat einen bildlichen Sinn. Wir müssen das Bild verstehen, das Gott da gemalt hat, damit wir die Deutung richtig haben. So, in dieser Weise zeigt er also, wie verwenden wir das Gesetz richtig? Wie lesen wir es eigentlich? Wie müssen wir es lesen? Ihr wollt unter dem Gesetz sein? Okay, dann lasst uns mal das Gesetz lesen. Das macht er hier. Wir lesen den letzten Abschnitt. Kapitel 5 bis 6.
Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder unter einem Joch der Knechtschaft halten. Siehe, ich, Paulus, sage euch, dass wenn ihr beschnitten werdet, Christus euch nichts nützen wird. Ich bezeuge aber wiederum jedem Menschen, der beschnitten wird, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr seid abgetrennt von Christus, so viele ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Denn wir erwarten durch den Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Denn in Christus Jesus vermag weder Beschneidung noch Vorhaut etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirkt. Ihr lieft gut. Wer hat euch aufgehalten, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Die Überredung ist nicht von dem, der euch beruft. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ich habe Vertrauen zu euch im Herrn, dass ihr nicht anders gesinnt sein werdet. Wer euch aber verwirrt, wird das Urteil tragen, wer auch sei. Ich aber, Brüder, wenn ich noch Beschneidung predige, was werde ich noch verfolgt? Dann ist ja das Ärgernis des Kreuzes weggetan. Ich wollte, dass sie sich auch abschnitten, die euch aufwiegeln. Denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder. Nur gebraucht nicht die Freiheit zu einem Anlass für das Fleisch, sondern durch die Liebe dient einander. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr aber einander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Ich sage aber, wandelt im Geist, und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist, der Geist aber gegen das Fleisch, denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter Gesetz. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, welche sind Hurerei, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Sekten, Neid, Totschlag, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, von denen ich euch vorhersage, wie ich auch vorhergesagt habe, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber des Christus sind, haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und den Begierden. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns auch durch den Geist wandeln. Lasst uns nicht voll eitler Ruhmsucht sein, indem wir einander herausfordern, einander beneiden. Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt würde, so bringt ihr, die Geistlichen, einen solchen wieder zurecht im Geist der Sanftmut, wobei du auf dich selbst siehst, dass nicht auch du versucht werdest. Einer trage des anderen Lasten, und so erfüllt das Gesetz des Christus. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, da er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Jeder aber prüfe sein eigenes Werk, und dann wird er an sich selbst allein und nicht an dem anderen Ruhm haben. Denn jeder wird seine eigene Last tragen. Wer an dem Wort unterwiesen wird, teile aber von allem Guten dem mit, der ihn unterweist. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was irgendein Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer für sein eigenes Fleisch sät, wird von dem Fleisch Verderben ernten. Wer aber für den Geist sät, der wird von dem Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns aber nicht müde werden, Gutes zu tun, denn zu seiner Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Also nun, wie wir Gelegenheit haben, lasst uns das Gute wirken gegenüber allen, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Seht, welch einen langen Brief ich euch geschrieben habe mit eigener Hand. So viele im Fleisch gut angesehen sein wollen, die nötigen euch, beschnitten zu werden, nur damit sie nicht um des Kreuzes Christi willen verfolgt werden. Denn auch sie selbst, die beschnitten sind, befolgen das Gesetz nicht, sondern sie wollen, dass ihr beschnitten werdet, damit sie sich eures Fleisches rühmen. Von mir aber sei es fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch den mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Denn weder Beschneidung noch Vorhaut ist etwas, sondern eine neue Schöpfung. Und so viele nach dieser Richtschnur wandeln werden, Friede über sie und Barmherzigkeit und über den Israel Gottes. Fortan mache mir keiner Mühe, denn ich trage die Malzeichen des Herrn Jesus an meinem Leib. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist, Brüder. Amen.
Danke dir, Milea. Schaut mal, einmal haben wir den Galaterbrief schon durch. Lass mich noch kurz zusammenfassen, was wir in diesem Abschnitt haben. Nachdem wir also die Verteidigung, das Evangelium des Christus in den ersten zwei Kapiteln haben, dann die Verteidigung des Evangeliums vom Alten Testament, dass es schon immer dieses Evangelium war, Abraham hörte dieses Evangelium, es war immer dieses Evangelium, das Gesetz kam nur daneben hinzu, es war niemals der Weg Gottes mit seinem Volk, um sie zu rechtfertigen und zu vollenden, so kommt er, nachdem er aufgezeigt, dass es zwei Bündnisse gibt und man den Unterschied machen muss zwischen Sklaven und Freien, also Kinder nach dem Fleisch unter dem Gesetz Sklaven und Kinder nach der Verheißung von der Freien geboren, das sind die Freien, das sind die Söhne. Und beginnt er den letzten Abschnitt, und das ist der Höhepunkt vom Galaterbrief, während die mittleren zwei Kapitel das Herzstück der Argumentation ist, ist das der Höhepunkt und die Anwendung, können wir so sagen. Hier geht es darum, dass Paulus sagt, was ist die Frucht dieses Evangeliums? Wenn wir nicht unter dem Gesetz sind, wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. Und jetzt, wie leben wir dann? Und er hat ja erklärt, wir haben den Geist Gottes bekommen, wir sind Kinder Gottes. Und jetzt zeigt, wie zeigt sich dieses geleitet durch den Geist? Wie zeigt sich diese Sohnschaft? Und er sagt, es hat was mit der Frucht zu tun, mit der Frucht des Geistes, die in unserem Leben sichtbar wird. Er beginnt damit, mit diesem Aufruf, Kapitel 5, Vers 1, und das ist wichtig. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Seht nun, es steht nun fest und lasst euch nicht wieder unter ein Joch der Sklaverei belasten. Das ist die Ermahnung. So beginnt er das letzte Stück, sagt, Jesus hat uns doch frei gemacht. Lasst uns dann nicht wieder ein Joch auflegen, auf welche Art und Weise man sagt, aber vielleicht das noch halten und vielleicht ist das doch wichtig und das ist doch entscheidend. Kein Joch mehr auflegen lassen. So, das ist ein Aufruf, in der Freiheit des Christus zu bleiben. Und dann geht er durch und zeigt, was bedeutet diese Freiheit. Da arbeiten wir uns durch. In den ersten 12 Versen, die Freiheit des Christus, das sind die ersten 12 Verse. Durch den Geist aus Glauben. Es gibt einen Satz, über den wir wirklich gut nachdenken werden. Schaut mal, da steht in Vers 6. Denn in Christus Jesus hat weder Beschneidung noch unbeschnitten irgendeine Kraft, nur nach der Übersetzung von der Milea, das heißt immer Vorhaut, das heißt nicht beschnitten. Ja? Vielleicht klingt ein bisschen fremd in unseren Ohren, aber hier meiner heißt es, denn in Christus Jesus hat weder Beschneidung noch unbeschnitten irgendeine Kraft, sondern der durch die Liebe wirksame Glaube. Durch die Liebe wirksame Glaube. Das ist der neue Bund. So, ich finde diese Formulierung, durch die Liebe, der Glaube wird wirksam durch die Liebe, nicht durchs Gesetz. Was das bedeutet, werden wir durchbuchstabieren müssen. Und also in diesen ersten 12 Versen von Kapitel 5 geht es um die Freiheit des Christen. Die Freiheit des Christus. In diese Freiheit hat uns erlöst, uns von dem Gesetz befreit und wir dürfen uns da nicht wieder drunter stellen. Dann die Verse 13 bis 26, der Wandel im Geist. Das heißt, jetzt geht er darauf ein und sagt, ja, wir sind frei, wir lassen uns nicht drunter stellen, aber das bedeutet nicht, dass wir tun und lassen können, was wir wollen. Wie besiegen wir das Fleisch? Woher wissen wir, was richtig und falsch ist? Ich wiederhole mich hier, was ist unser ethisch-moralischer Kompass? Und er sagt, wandelt im Geist. Und ich sage jedem Christen, wenn ich sage, wandelt im Geist, und er da sitzt und sagt, ja, und wie mache ich das? Das ist nicht gut. Wenn wir als Christen nicht wissen, wie man im Geist wandelt, dann sind wir wahrscheinlich gerade geschlüpft. Und selbst die, die geschlüpft sind, sind wahrscheinlich besser beschützt als diese, weil die haben besondere Gnade. Wir müssen wissen, was bedeutet im Geist wandeln. Das ist entscheidend, denn die durch den Geist geleitet sind, die sind Söhne Gottes. Das ist ein wichtiger Abschnitt, was bedeutet im Geist wandeln. Er wird später dann sagen, wer auf den Geist sät, wird vom Geist ernten. Wer aufs Fleisch sät, wird vom Fleisch ernten. So, wie lebst du? Wo sähst du? Für was sorgst du? Lebst du im Geist oder lebst du im Fleisch? Das ist die entscheidende Frage. Nicht lebst du im Geist oder im Gesetz, im Fleisch. Paulus redet und ermahnt die nicht mehr unter dem Gesetz sind. Lest mit mir Vers 18, ein so wichtiger Vers. Hier gibt es viele wichtige, gell? Vers 18. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht mehr unter dem Gesetz. Versteht ihr? Im Geist geleitet bedeutet nicht unter dem Gesetz. Nochmal, ich wiederhole mich, aber das ist so wichtig. Der Geist ist nicht gekommen, damit wir das Gesetz halten können. So wird von vielen, vielen gelehrt. Entweder bist du durch den Geist geleitet, dann bist du nicht unter dem Gesetz. Oder du bist durch das Fleisch geleitet, dann bist du unter dem Gesetz. Diese Dinge, die sind wichtig, wichtig. Und Paulus sagt, ihr Galater, wir müssen noch ein paar Lektionen machen. Und ich muss noch mit euch arbeiten. Und dann sagt er, ein wenig Sauerteig durchsäuert das Ganze. Und darum kämpfe ich so dafür. Darum ist es mir so wichtig, weil ich weiß, vielleicht denkt ihr, hey, warum ereiferst du dich schon wieder um diese Themen? Ich weiß es nur ein bisschen. Man muss nur ein bisschen verstellen, etwas hinzufügen oder wegnehmen und dann wird es schief. Und es reicht nur wenig Sauerteig. Am Ende wird alles durchsäuert sein. Und ich wehre mich dagegen und ich kämpfe für die Freiheit, die wir in Jesus Christus haben. Dass dieses Bild eine Strumpfhose, wenn man da nur an einer Masche da zieht, so ein kleines Löchlein macht, anfängt zu ziehen, das war's. Jede Frau weiß das, nicht mehr zu gebrauchen. Nach einer Weile und dann ich nehme warm. So beginnt er also und sagt, wir haben die Freiheit, wir lassen sie nicht mehr nehmen. Dann sagt er, wir sollen stattdessen im Geist wandeln. Und dann kommt er zu dieser herrlichen und wichtigen Aussage und erklärt uns ein neues Gesetz. Er sagt, wir sind unter einem neuen Gesetz. Und dann nennt er dieses Gesetz und sagt, das ist das Gesetz des Christus. Es gibt eine neue Gesetzmäßigkeit und es gibt ein neues Gesetz, das uns anleitet und das ist das Gesetz des Christus. Darum sind diese Verse 1 bis 10 so wichtig. Wir müssen uns mit dem Gesetz des Christus beschäftigen. Das wird unmittelbar mit unserem Leben und mit unserem Umgang miteinander was zu tun haben. Was ist dieses Gesetz des Christus? Wichtiger Abschnitt. Und letztendlich kommen wir zum Schluss. Verse 11 bis 18, jawohl, Verse 11 bis 18, da geht es um Folgendes, worauf es wirklich ankommt. Er kommt zum Schluss und fasst das nochmal zusammen. Das ist wie so ein Resümee, ein Prolog, wie auch immer man es nennt. Am Ende schreibt er, seht mit welchen großen Buchstaben. Wir haben gerade gelesen, seht, was für einen langen Brief ich euch geschrieben habe. Dann merken wir, die Übersetzer haben da zu kämpfen. Was ist die Bedeutung? Ich werde euch sagen, was ich, wie ich das auslege. Letztendlich geht es darum, am Ende macht es nochmal echt groß und sagt, schaut mal, um was es geht. Worauf kommt es eigentlich an? Und worauf kommt es eigentlich an? Das ist das Entscheidende. Lest mit mir Vers 15. Denn weder Beschneidung noch unbeschnitten seid gilt etwas, sondern eine neue Schöpfung. Darauf kommt es an. Entweder bist du eine neue Schöpfung oder du bist keine neue Schöpfung. Entweder bist du in Christus oder du bist nicht in Christus. Entweder hast du den Geist Gottes und bist sein Kind oder du hast den Geist Gottes nicht und bist nicht sein Kind. Bei all dem auf den Punkt gebracht, bist du eine neue Schöpfung geworden? Ja oder nein? Darauf kommt's, ob du beschnitten bist, nicht beschnitten bist, darauf kommt's nicht an. So sehr sie das auch behaupten und sagen, das ist wichtig. Nein, das ist nicht wichtig, sondern eine neue Schöpfung. Das ist der Galaterbrief. Darum geht's. Das ist der rote Faden, also diese drei Teile. Das Evangelium des Christus, die Verteidigung dieses Evangeliums des Christus und dann die Frucht des Evangeliums des Christus. In drei Teilen der Galaterbrief. Und nun können wir starten, nicht mehr heute, und uns durch diesen Brief, durch die Verse durcharbeiten. Das Erste, was wir machen, könnt ihr gern zu Hause für euch studieren und mit mir die Erkenntnisse dann teilen. Und zwar die ersten fünf Verse. Wir werden uns den Apostel des Evangeliums anschauen. Und zwar erst in drei Wochen. Also in den nächsten zwei Wochen bin ich nicht da. Da wird einmal der Lukas mich vertreten und das nächste Mal der Ruben. Ich habe zwei Wochen Unterricht an der Bibelschule, muss die Psalmen unterrichten. Und deswegen kann ich die Bibelstunde nicht halten. Und dann in zwei Wochen starten wir mit den ersten fünf Versen. Dazwischen werden euch die Brüder bestimmt gut vertreten, mich gut vertreten, euch gut dienen. Und ich möchte beten.